finde ich manchmal gar nicht so, aber vielleicht steckt man schon zu lange drin. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir miteinander den Weg gehen dürfen. Ich habe ein Thema gewählt, das wir in der Allianz Gebetswoche hatten. Gott lädt ein. Und an dem Mittwochabend in der Allianzwoche gab es ganz viel Schnee und keiner ist hier hingekommen, weil wir den Abend abgesagt haben. Aber ich hatte schon ein bisschen vorbereitet, habe gedacht, dann mache ich daran weiter. Gott lädt ein. Und wenn wir diese Einladung annehmen, dann können wir das erleben, was du auch gerade gesagt hast. Als Text habe ich Verse aus dem Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 und 2. Die Zeit zum Traurigsein ist vorbei. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich berufen und mich bevollmächtigt. Er hat mich geschickt, damit ich euch heute eine frohe Botschaft bringe. Und er hat mir aufgetragen, die Verzweifelten zu trösten. Ich darf euch heute Morgen zur Freiheit für alle Gefangene einladen. Eure Fesseln werden jetzt gelöst. Die Gefängnistüren werden aufgehen. Ich darf euch heute Morgen zurufen, dass Jesus Christus heute eure Schuld vergeben will. Gott hat mich geschickt, die Traurigen und die Trauernden zu trösten. Gott, der Herr, hat gesagt, dass er unsere Traurigkeit in Jubel verwandeln will. Und dieser Gott hat uns seine Rettung und Hilfe geschenkt. Gott hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem Mantel. So ähnlich mag das geklungen haben, so vor rund 2736 Jahren, als Jesaja gelebt hat und als er solche Worte zu dem Volk gesprochen hat. Und in Jesaja 1, Vers 1 können wir den Auftrag lesen, der weit vorher stand, als Gott Jesaja geschickt hat. Und er hat gesagt, das ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat über Juda und über Jerusalem. Hört ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren. Und ich habe hinzugefügt, also hört doch mal gut zu, würden wir sagen. Wenn ich heute sage, hey, nimm mal zu Ohren, wird der sagen, hä, wie redet der? Hört zu, passt auf, denn Gott, der Herr, redet. Und dann geht es in Jesaja 61 weiter, das, was ich gerade so mit meinen Worten gesagt habe. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, hat Jesaja gesagt, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn auf einen Tag der Vergeltung unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden. Wir haben das in dieser Allianzwoche immer wieder gehört. Gott lädt dich ein. Eine Einladung Gottes, die uralt ist und nicht erst seit 2024 in der Allianzwoche. Ich persönlich darf sagen, ich habe am 14. September 1978 diese Einladung gehört. Da hat Jesus mich gerufen, gemeinsam mit meiner Frau. Wir haben die Einladung gehört und wir durften diese Freiheit kennenlernen. Und Gott hat Jesaja diese Einladung aufs Herz gelegt, hat gesagt, geh, sag das dem Volk. Die Einladung gilt heute noch. Gott lädt ein zur Freiheit. Was kommt da bei dir an? Was kommt bei uns an, wenn da steht, hey, du wirst zur Freiheit eingeladen? Gott lädt dich zur Freiheit ein. Was machen wir damit? So eine Aufforderung. Hat dieser alte Vers aus Jesaja 61 überhaupt heute noch irgendeinen Bezug? Wie gehen wir heute damit um? Eine Einladung. Ich habe so überlegt, was machen wir, wenn wir eine Einladung bekommen zu Hause? Was machst du, wenn du eine Einladung kriegst? Was liest du zuerst? Ich habe also hier mal so einen Brief mitgebracht. Persönliche Einladung steht da drauf. Was schaue ich denn als erstes? Mal gucken, da ist sie. Persönliche Einladung, war in meinem Briefkasten. Wer lädt mich denn da ein? Absender ist drauf. Mal gucken. Deutsche Initiative für vitale Forschung oder so ähnlich. Na gut, das. Und dann, wozu laden die mich denn ein? Was ist denn da los? Habe ich Interesse daran? Und dann, wann ist das denn? Welches Datum? Passt das überhaupt in meinen Terminkalender? Also ich bekomme immer wieder E-Mails, Einladungen aus meiner alten politischen Tätigkeit und ich schaue dann drauf, von wem kommt das denn? Ach, der evangelische Arbeitskreis oder der oder jener lädt mal wieder ein und ein Klick und die Einladung ist im elektronischen Papierkorb. Oder ich hole die Post aus meinem Briefkasten, es gibt ja auch noch Papier, hole die aus dem Briefkasten und ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Wenn ihr einen Briefkasten öffnet und habt dann so einen Stapel an Papier da drin. Ich stehe dann meistens am Briefkasten oder in der Garage, ja, mache dann zwei Häufchen, Papierkorb, 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 Schreibtisch. Ich sortiere die dann direkt unten und das Angebot und die Einladungen, die dabei sind, die schaffen es manchmal nicht, eine Etage höher bis in meine Wohnung. Die werden aussortiert. Die wandern ungeöffnet von meinem Briefkasten in die Mülltonne. Und da gibt es sogar Druckwerke, die haben Geld gekostet. Die Leute geben sich manchmal richtig Mühe, um mein Interesse zu wecken. Und wie gehe ich damit um? Und dann gibt es Schriftstücke, die mich erreichen, die ich nicht wegwerfe, weil ich sage, oh ja, ist es. Vor 2 Wochen lag ein Gutschein vom Aldi dabei, neue Eröffnung in Wiel. Den habe ich doch mitgenommen, 5 €. Ich weiß nicht, welches Werbeblättchen oder welche Info es bei dir bis auf den Schreibtisch schafft und die dein Interesse weckt. Was sortierst du aus? Welche Angebote, welche Einladungen schaust du dir an? Und ich rede auch von Einladungen aus dem christlichen Sektor. Also schaut mal auf unser Schränkchen da hinten, was da immer wieder liegt. Ich hole hier Woche für Woche, hole ich da Einladungen, Schriftstücke raus. Und zum Teil gehen die ungeöffnet in den Rundordner, in den Grünen. Wir werden jede Woche überflutet mit Angeboten, mit Einladungen, mit Werbung. Und ich entscheide, was mich interessiert und welche Informationen ich an mich ranlasse. Und ich sortiere gnadenlos aus. Was ich nicht will, das will ich nicht. Und was ich für mein Leben nicht als wichtig erachte, grüne Tonne. Ich hatte diese Einladung mitgebracht und ich wollte sie euch einfach mal zeigen. Die war schon auf dem Häufchen für die grüne Tonne. Und an der Tonne gucke ich noch mal eben schnell durch, ob da nicht noch eine Rechnung zwischen ist oder sowas. Ich habe jetzt noch eine Mahnung gekriegt vom August 2023. Ich sage, die habe ich nicht gesehen. Und ich habe diese Einladung wieder rausgenommen. Habe die mitgenommen und die hat es tatsächlich bis auf meinen Schreibtisch geschafft. In 30 Tagen ganze 30 Jahre jünger. Renate, das wäre doch jetzt was, ne? Also, die Einladung hat mein Interesse geweckt. 30 Jahre jünger. Wissenschaftlich garantiert. Super. So die Jüngeren, die interessiert das noch nicht so. 30 Jahre, Milena, wäre nicht so gut. Und ich bin überzeugt, dass ich manche gute Sache weggeworfen habe in den vergangenen Jahren und manch ein wertvolles Angebot in der Mülltonne gelandet ist. Weggeworfen, nicht angenommen, weil ich den Wert nicht erkannt habe. Vielleicht auch bewusst, weil ich dieses Angebot gar nicht an mich ranlassen will. Kennen wir das? Ich habe erlebt, damals auf meiner Dienststelle, da haben die Gideons ein neues Testament ausgelegt und ein Kollege kam und aus 5 Meter Entfernung flämmte der das in den Mülleimer. Was soll denn der dressieren? Angebot wollen wir nicht. Was sollen wir damit? In unserem Text kommt nicht so eine Post so schön bedruckt, sondern der Jesaja steht da und Gott hat ihm eine Einladung aufs Herz gelegt und gibt ihm eine unglaublich wertvolle Botschaft. Eine Einladung zur Freiheit. Gott hat mich gesandt, ich soll den Gefangenen die Freiheit ankündigen, steht da. Und ich soll den Gebundenen sagen, dass sie frei werden wollen. sollen. Jesaja hat im Jahr 736 vor Christus gelebt. Die Einladung ist also 2700 Jahre alt, aber die ist nicht verbraucht. Und Jesus selber nimmt diese Worte in Lukas 4 ab Vers 18 wieder auf. Und genau den Text, den habe ich heute auch wieder als Grundlage. Jesus geht in Nazareth in die Synagoge und er spricht da vor den Menschen und ihm wird das Buch Jesaja gegeben. Und Jesus liest genau diese Verse aus Jesaja 61. Und er nennt aber in diesen Versen im Lukas-Evangelium exakt Adressaten: Blinde, Gefangene, Zerbrochene. Und dann sagt Jesus diese Worte: Heute. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Ich bringe euch heute die Freiheit. Jesus sitzt in Nazareth in der Synagoge. Er spricht das. Jesus spricht die Einladung aus und sagt: Hör mal, der Termin ist heute. Guck mal in deinen Terminkalender. Hast du Zeit? Jesus hat dort in seiner alten Heimat die Einladung ausgesprochen. Jesus sagt: Hallo, das bringe ich euch von meinem Vater. Was Jesaja damals gesagt hat, das mache ich heute wahr. Ich bringe euch Freiheit. Wie war das damals? Wie haben die Zuschauer, die Zuhörer damals reagiert? Nur vorstellen, ist sein Dorf, wo er groß geworden ist, da waren seine Schulkameraden, seine Fußballkollegen, ja, mit denen Jesus abgehangen hat, würden sie heute sagen. Menschen, mit denen Jesus aufgewachsen ist. Da waren die Jungs und Mädels aus seinem Jugendkreis, mit denen er vielleicht Partys gefeiert hat, in Kino gegangen ist oder was. Da waren Menschen, die mit Jesus Alltag gelebt haben, die mit ihm aufgewachsen sind. Was haben die Leute gemacht? Wie haben die reagiert? Boah, Jesus, klasse. Endlich mal sagt uns einer, was da steht. Jetzt verstehe ich das endlich. Du, Jesus, das will ich jetzt annehmen. Wo können wir uns taufen lassen? War das so? Lukas 4, Vers 22 lesen wir. Die wunderten sich. Ist das nicht Josefs Sohn? Hör mal, ist das nicht unser Nachbar da von nebenan? Die haben die E-Mail empfangen. Die haben das gehört. Und ist das nicht Josefs Sohn? Was bildet der sich überhaupt ein? Wie kann der uns sowas erzählen, dass der von seinem Vater redet? Wir kennen ihn doch alle, einer von uns. Und Jesus, der hat ja gemerkt, was da zurückkam. Die waren nicht alle so aufmerksam wie heute Morgen in der Hammermühle, wo einer sagt: Hör mal, wer bist du denn überhaupt? Er hat das gemerkt und er hat ganz schnell den Mund gehalten, ist weggelaufen. Nein, Jesus hat weitergesagt, weitergesprochen. In Vers 24 steht dann: ich weiß, was ihr denkt, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Und ich sage es euch trotzdem, hat Jesus gesagt. Ich lade euch trotzdem ein, auch wenn ich nichts gelte. Ich schweige nicht, auch wenn ihr mir nicht glauben wollt. Und dann wiederholt Jesus seine Einladung. Und dann lesen wir in Vers 28 weiter. Und alle, da steht alle, nicht so einige, alle, die in der Synagoge waren, die wurden zornig, von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und sie stießen ihn aus der Stadt und führten ihn an den Abhang eines Berges, um ihn hinabzustürzen. Boah, ich weiß nicht. Ist euch das schon mal passiert? Dass ihr Leute einladet, ihnen was Gutes wollt und die gehen dir an die Gurgel? Also ich habe das noch nicht erlebt. Wir sind in den Jahren pro Christ von Haus zu Haus gegangen, haben fast 7000 Haushalte erreicht, haben neue Testamente verteilt, Einladungen. Aber mir hat keiner gesagt: Komm her, ich bringe dich um oder sowas. Da kommt jemand und bringt den Freunden und Kumpels eine gute Nachricht und die werfen die Einladung nicht nur in die Mülltonne, die sagen: Komm her, mein Freund, so kannst du mit mir nicht umgehen. Hat mich noch nie einer rausgeworfen, nur weil ich ihm was Gutes wollte. Heute ist das viel anders im Umgang. Ich weiß nicht, wie es euch begegnet, wenn ihr eine Einladung weitergebt, wenn ihr einladet zum Gottesdienst, zu einer super Veranstaltung, einer Jugendveranstaltung. Heute wird einfach weggeklickt, weg. Elektronischer Papierkorb. Vielen Dank, kein Interesse. Still abgeheftet. Mach du deins, ich mach meins. Ist vielleicht gut für dich, ja, geh du mal. Ganz viel Gleichgültigkeit heute um uns rum. Die Menschen interessiert es nicht. Wenn wir in muslimische Länder gehen, ist das ganz, ganz anders. Schaut euch mal den Index an von Open Doors, wie dort mit Christen umgegangen wird. Wird nicht einfach weggeklickt und Rundordner geschmissen. Ich erinnere mich an ein Beispiel, als ich junger Schutzmann war in Waldbröl. Da musste ich beim Chef antanzen. Und ein Kollege hat gesagt, also mit dem Mitzner, da fahre ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Was ist los? Ja, wenn du das fromme Gedön nicht aufhörst, dann werde ich mit dir nicht mehr fahren. Ja, sage ich, das tut mir dann sehr leid, dann müssen wir eben alleine fahren. Im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, werden die Adressaten aufgeführt von dieser Einladung. Da werden die Armen, da werden die Gefangenen, da werden die Blinden und da werden die Zerschlagenen genannt. Kann es sein, dass die Menschen, denen du die Einladung gibst, sich gar nicht angesprochen fühlen? Ich bin doch nicht arm. Ich bin auch kein Gefangener. Immer sagt er bloß nicht, ich wäre blind. Also, tut mir leid, zu dem Personenkreis gehöre ich nicht. Geh mal da vorne nebenan bei dem, da kannst du klingeln, der braucht das. Falscher Adressat, falsch verbunden. Ist das wirklich so? Gehören wir, du und ich, nicht zu den Armen, zu den Blinden? Bin ich nicht auch noch ein Stückchen ein Gefangener in Dingen? Gehören wir nicht dazu? Auch manche Nachbarn, viele Nachbarn, die in meinem Umfeld leben und unendlich arm sind in ihrem Reichtum. Uns geht's doch gut, wenn ich in meine Familie schaue, Kinder schaue, sonst was. Wir können uns doch nahezu alles leisten. Einmal im Urlaub, zweimal im Urlaub pro Jahr. Wenn irgendwo was fehlt, zack, Internet wird bestellt oder rennt's mir eben ins Geschäft. Wir können uns nahezu alles leisten. Während Corona haben wir ein Stückchen gemerkt, dass es nicht unbedingt Realität ist oder nicht unbedingt so sein muss. Plötzlich waren da Einschränkungen. Konnten wir fast gar nicht mit umgehen. Und wir merken nicht in unserer Gesellschaft, wie wir gerade in unserem Wohlstand arm und blind sind. Gefangen von unserem Geld, von was auch immer, von Umfeld. Kannst du wirklich tun, was du willst? Oder tust du das, was du tun musst? Hast du schon mal mit einem Drogenabhängigen zu tun gehabt? Ist schon mal einem begegnet? Einem Süchtigen? Ich habe einige vor mir gehabt und ich erinnere mich an einen, der lag auf dem Boden, der schrie, der heult, der weinte und sagt, ich kann nicht anders, ich muss. Sucht, kaputt, gefangen. Kennen wir Menschen, die in ihren Süchten Gefangene sind, in den Gewohnheiten, in den Begierden? Vielleicht bin ich ja selbst an irgendeiner Stelle noch gefangen, Begierden da, die mein Leben, mein Handeln bestimmen. Kennen wir die Aussage, blind vor Wut? Also ich bin ein jähzorniger Mensch und ich danke Gott jeden Tag, dass er meinen Jähzorn bekämpft. Und ich weiß, wenn ich wütend werde, dann bin ich wütend. Und ein Zorniger sieht nichts anderes außer seiner Wut und seinem Zorn. Ganz viele Menschen um mich herum sehen nur sich selbst, ihr Ego. Und genau das ist das Richtige, mein Ego. Was das sagt, das stimmt. Egoismus macht blind für die Realität. Und das hat sich auch in 2000 Jahren nicht geändert. Und in Lukas 4 wird das beschrieben. Die Menschen in Nazareth haben Jesus reden gehört. Sie wurden von Zorn erfüllt. Was bildet der sich ein? Sie führten ihn in den Abhang des Berges und wollten ihn umbringen, runterstoßen. nur weil er gegen ihre Überzeugung geredet hat. Ich denke nicht so, also muss ich den umbringen. Hat bei mir noch niemals einer versucht, aber ist es nicht so, dass die Ablehnung und die Gleichgültigkeit ja auch nicht sehr angenehm ist, die uns entgegenschlägt? Meistens sind die Menschen noch freundlich dabei, aber manchmal auch ganz schön suffisant, so von oben runter. Ja, der Fromme da, mach da mal. Ich habe vor einigen Wochen mit jemandem gesprochen. Der hat mir gesagt, ich habe ihn eingeladen und ganz gezielt. Das ist die Einladung Gottes. Der hat mir nichts gesagt, dass er dagegen ist. Aber er stimmt dann mit den Füßen ab. Sagt, ja, dann ist das nicht mehr mein Platz. Da sind Menschen, die erkennen nicht das Gute, das Befreiende, und die wollen viel lieber in der Dunkelheit bleiben. Da ist doch so schön kuschelig und angenehm, und was soll ich denn in diesem grellen Licht? Das ist so unangenehm. Vor allen Dingen, da sieht ja jeder meine Flecken auf der Jacke. Da im Dunkeln, da ist es viel angenehmer. Was beinhaltet meine Einladung? Worüber sprechen wir heute Morgen? Die Einladung Jesu. Gott hat mich gesandt, steht da, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und den Gefangenen die Freiheit zu bringen. Freiheit. Und den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Also Freiheit und frei. Eine Einladung von Jesus selber, über die wir heute Morgen sprechen. Und schauen wir in viele, viele Gottesdienste und in Kirchen, welche Freiheit wird da verkündigt? Sind wir nah dran an der Wahrheit? Was verkündigen wir? Eine verwässerte Botschaft, eine Freiheit, die gar nicht frei ist? Verkündigen wir soziales Verhalten? Und die Gefangenschaft, die Menschen in ihrer Sünde erleben, die wird als Freiheit verkauft. Sünde, Schuld wird nicht mehr als Sünde bezeichnet, sondern wird als mögliche Lebensform dargestellt, wird gesegnet. Und die Dunkelheit wird als angenehme Atmosphäre weitergegeben und dargestellt. Und die Verkündiger, Prediger, wer auch immer in den Kirchen, die wundern sich an vielen Stellen, dass die Gottesdienste immer kraftloser werden. Sie sehen nicht, weil sie selbst im Dunkeln sitzen und nur noch blinde Blindenführer sind. Jesus lädt uns ein, auch heute Morgen. Er möchte meine Dunkelheit durchleuchten. Und er lädt mich zu einer Befreiung von meinem Blindsein ein. Ich habe in der Vorbereitung entdeckt, für mich wieder ganz neu, dass diese Blindheit und meine Schuld ganz eng miteinander verbunden sind. Schuld und Sünde macht blind. Wenn ich blind bin, dann sehe ich ja nichts mehr. Dann nehme ich ja auch nicht wahr, was um mich herum stattfindet. Dass ich in Schuld lebe, dass ich in Sünde lebe. Ich erkenne doch gar nicht und weiß doch gar nicht, was Schuld ist. Ich sehe das ja nicht mehr. Ist das so? Oder ist es richtiger gesagt, ich verdränge damit dieses Wissen? Schauen wir mal in Micha 6. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Da steht, es ist dir gesagt und du weißt es. Gott hat mir ein Gewissen gegeben und damit kann sich keiner mehr herausreden. Ich habe es doch nicht gewusst, ich saß doch im Dunkeln. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und wenn es noch so dunkel um dich rum ist. Ja, woher soll ich denn wissen, was falsch ist? Ich sage, jeder Mensch weiß in seinem tiefsten Inneren, wenn er etwas falsch macht. Wenn es noch so dunkel ist, in mir sehe ich die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber je mehr Dunkles und Schuld und Sünde ich in meinem Leben anhäufe, umso mehr decke ich damit auch dieses Wissen und diese Gedanken zu. Und am Ende meines Lebens steht dieser Vers: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ich habe es dir gesagt. Noch ein Gedanken zur Freiheit. Das Thema heißt, Gott lädt ein zur Freiheit. Was ist das für eine Freiheit? Richard hat so gefragt, da kann viel hinter sein. Und wir können über die Freiheit der Christen sprechen. Was darf ich noch, was darf ich nicht, was darf ein Christ? Möchte ich nicht drüber reden, sondern ich möchte einen zentralen Vers uns vor Augen stellen. Galater 5, nee, das ist er noch nicht. Da kennen wir diesen Vers. So besteht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Freiheit ist das Gegenteil von Gefangensein. Ein Knecht kann nicht über sich verfügen. Der kann nicht über seine Zeit, über sein Tun verfügen. Ein Knecht muss tun, was sein Herr ihm sagt. Und ich erinnere mich an meine Dienstzeit. Die Leute, die ich eingesperrt habe, die ich in den Knast gebracht habe, die konnten nicht mehr tun, was sie wollten. Die konnten nicht mehr mit mir nach Hause fahren. Die konnten nicht mehr mit ihrer Frau sprechen oder Kaffee trinken. Die waren eingebuchtet. Das Gericht oder damals auch die Herrscher, die haben verfügt über die Freiheit der Person. Frei sein bedeutet, ich bin nicht mehr Sklave. Ich bin nicht unterworfen. Ich bin nicht gebunden. Da geht keine Stahltür hinter mir zu, die nicht mehr rauslässt. Und in unserem Land Deutschland gehört die Freiheit zu einem der unantastbaren Rechtsgüter. Artikel 2 sagt, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und dann kommen immanente Schranken und so weiter. Aber grundsätzlich sind wir als freie Menschen in unserem Staat berufen. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott Völkern die Freiheit gegeben hat und Freiheit genommen hat. Wenn wir in Mose, jetzt habe ich das Buch weggedrückt, ich glaube, das war das fünfte Buch Mose, Kapitel 28, Androhung des Fluches. Da hat Gott angedroht, ich nehme euch eure Freiheit. Ich bringe euch in Knechtschaft oder sogar in den Tod. Und dann komme ich zu meinen zentralen Versen. Das ist jetzt ein bisschen klein, weil ganz viele Verse drauf sind. Die wahre Freiheit steht darüber in meiner Bibel. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. So ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr meine Rechten und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Samen, wir sind niemals Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist auch der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibt ewiglich. Und so ich nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Diesen Satz, den kennen wir, den geben wir weiter. In diesen wenigen Versen viermal frei. Im Neuen Testament geht es ganz primär um diese Freiheit und frei werden von Sünde, von Schuld. Nicht in der Versklavung. Gott ist ein absolut souveräner Gott. Ein freier Gott. Freiheit ist eine Eigenschaft Gottes. Und niemand kann diesen Gott in seinem Tun, in seinen Entscheidungen, in seinen Handlungen in irgendeiner Weise einschränken oder sagen, Gott, jetzt musst du mal das oder jenes tun. Wir dürfen Gott bitten, wir dürfen flehen und er lässt sich erbitten. Aber Gott ist frei und souverän in all diesen Dingen. Und Gott hat den Menschen geschaffen. Und wenn wir in den Anfang der Bibel schauen, er hat ihn nach seinem Bilde geschaffen. Gott hat Menschen geschaffen, die einen freien Willen haben, nach seinem Bilde. Und damit habe ich jetzt die freie Entscheidung, ob ich in den Himmel oder in die Hölle will, ob ich meine Schuld loswerden will oder ob ich sie mitnehmen will ins Grab. Hast du einmal erlebt, wie ein Mensch frei geworden ist, wie ein Mensch sein Leben Jesus Christus gegeben hat, wie ein Mensch aus seinem alten Leben heraus zurechtgebracht wurde? Ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares und nichts Schöneres zu erleben. Wenn Gott einem Menschen ein neues Leben schenkt und ihn frei macht von der Schuld. Ich denke, die meisten von uns hier haben das erlebt. Und es ist mein ganz großer Wunsch, dass bei allen Dingen, die uns begegnen im Alltag, hier in der Gemeinde, dass wir diesen Auftrag nicht vergessen. Nicht um uns zu kümmern, nicht um mich zu kümmern, sondern Gottes Einladung. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und das möchten wir weitergeben, Sonntag für Sonntag hier in der Hammermühle. Amen.